zerstörerische Auswirkungen des Geldsystems. Das Geldsystem, das Fundament einer jeden modernen Gesellschaft, wirkt sich erheblich auf zahlreiche Aspekte unseres täglichen Lebens aus. Als solches sollte es in unserem kollektiven Interesse sein, das bestmögliche Geldsystem zu kreieren. Es soll den Menschen dienen, also einerseits wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand fördern und andererseits ein harmonisches Zusammenleben sowohl der Menschen untereinander als auch zwischen den Menschen und unserer Umwelt ermöglichen. Geld kann wie andere Technologien nach unseren Vorgaben optimiert werden. Das aktuelle Geldsystem bringt allerdings eine Vielzahl von Problemen mit sich, die sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene negative Auswirkungen haben, jedoch in der breiten Öffentlichkeit kaum diskutiert werden und daher nur wenigen bekannt sind. Wir wollen das ändern. Das heutige Fiat-Geldsystem ist verantwortlich für eine Reihe von sozialen, wirtschaftlichen und umwelttechnischen Fehlentwicklungen. Um nicht sogar zu sagen, für fast alle. Bei mehr oder weniger sämtlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts landet man auf der Suche nach der Wurzel des Problems früher oder später beim Geld. Kaum jemand scheint vom aktuellen Geldsystem zu profitieren, wenn überhaupt, profitiert von der aktuellen Struktur und Funktionsweise des Geldes das berüchtigte 1%. Die restlichen 99% schauen in die Röhre. Und so ist es kein Wunder, dass das Vertrauen in die Politik und alte Institutionen schwindet, politische und soziale Unruhen zunehmen und sich durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch zunehmend Unzufriedenheit ausbreitet. Die meisten Menschen sehen jedoch keinen Zusammenhang zum Geldsystem. Dabei ist er in unseren Augen der größte Grund und Auslöser für viele wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Auswirkungen reichen von steigenden Asset- und Immobilienpreisen, die zu einer immer größeren sozialen Ungleichheit führen, über eine zunehmende Verschuldung der öffentlichen Haushalte und Privatpersonen bis hin zu Umweltproblemen durch übermäßigen Ressourcenverbrauch bzw. Verschwendung. Im Folgenden werden wir diese Punkte genauer unter die Lupe nehmen und aufzeigen, dass das Geldsystem einen viel größeren negativen Einfluss auf die Umwelt besitzt als Ölheizungen, Verbrennerautos oder Flugreisen. Auch auf das Funktionieren unserer Demokratie hat das Geldsystem Auswirkungen. Die Macht, Geld zu schaffen und zu verteilen, ist oft in den Händen von wenigen zentralisierten Institutionen konzentriert, was zu Machtungleichgewichten führt und das demokratische Prinzip untergräbt. In den folgenden Abschnitten wollen wir einige der gravierendsten Missstände hervorheben, die im Kern auf das gegenwärtige Geldsystem zurückzuführen sind. Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für diese Probleme zu erzeugen und eine konstruktive Diskussion über mögliche Lösungen und Alternativen anzustoßen. Denn nur durch Verständnis und Engagement können wir ein Geldsystem schaffen, das den Bedürfnissen aller gerecht wird. Schulden. Die leichtere Verfügbarkeit von Krediten durch niedrige Zinssätze führt oft zu übermäßiger Verschuldung, sowohl bei Einzelpersonen als auch bei Staaten. Diese Schuldenberge können auf lange Sicht nicht nachhaltig sein und erhöhen die Anfälligkeit für Wirtschaftskrisen. Sie tragen auch zur Ungleichheit bei, da die Schuldenlast häufig die finanziell schwächsten Mitglieder der Gesellschaft am stärksten trifft. Ein ungedecktes Geldsystem ermöglicht es, in der Gegenwart weit über seinen Verhältnissen zu leben und zukünftigen Generationen die Schulden zu überlassen, ohne selbst die Verantwortung dafür tragen zu müssen. So etwas geht meist über 80 bis 100 Jahre gut, bevor das System unter großen Kollateralschäden in sich zusammenbricht. Auf die Schuldenproblematik gehen wir später noch genauer ein. An dieser Stelle nur so viel: Die Zinsmanipulation der Zentralbanken führt zur künstlichen Senkung der Zinsen und die Möglichkeit der Banken, aus dem Nichts Geld zu erschaffen, Fractional Reserve Banking, hat Schuldenberge zur Folge, die unter einem Geldsystem mit einer Deckung unmöglich wären. Während eines wirtschaftlichen Abschwungs wird nach der aktuellen Wirtschaftslogik der Zentralbanken versucht, durch das Drucken von Geld und die Aufnahme neuer Schulden eine künstliche Nachfrage zu erzeugen, die ohne das neu geschaffene Geld nicht vorhanden wäre. Deshalb ist die Regierung so verzweifelt darauf bedacht, die Banken wieder zum Verleihen zu bringen. Wenn die Banken mehr Kredite vergeben, schaffen sie im Prozess mehr neues Geld, und die Leute, die sich Geld geliehen haben, geben dieses neue Geld aus. Aber wenn die Finanzkrise durch eine zu hohe Verschuldung der Menschen verursacht wurde, wie kann die Lösung dann sein, dass die Menschen noch mehr Schulden machen? Wenn sie ihre Schulden abzahlen, geht das Geld, das ihr Bankkonto verlässt, nicht an jemand anderen. Es verschwindet einfach. Das liegt daran, dass Tilgungen genau der entgegengesetzte Prozess zur Geldschöpfung sind. Banken schaffen Geld, wenn sie neue Kredite vergeben, und zerstören effektiv Geld, wenn sie Kredite zurückzahlen. Wenn also viele Menschen gleichzeitig versuchen, ihre Schulden abzubauen, verschwindet Geld aus der Wirtschaft. Dadurch, dass es weniger Geld und weniger neue Kredite gibt, verlangsamen sich die Ausgaben. Wenn das passiert, ist es, als würde man das Öl aus dem Motor eines Autos ablassen. Ziemlich bald funktioniert nichts mehr. Das bedeutet, dass es fast unmöglich ist, unsere Schulden abzubauen, ohne eine große Wirtschaftskrise zu verursachen. Und Sie persönlich können Ihre Schulden nur mit Geld abbezahlen, das geschaffen wurde, als jemand anderes Schulden gemacht hat. Dies erzeugt eine Schuldenfalle, in der die persönliche Verschuldung in der Wirtschaft im Laufe der Zeit immer weiter wachsen muss. Kurzum, es gibt kein Entkommen aus der Schuldenfalle. Immer mehr Schulden für immer weniger Wirtschaftswachstum. Das Wachstum der Staatsschulden lenkt Ressourcen von produktiven Aktivitäten ab. Ressourcen werden in Projekten gebunden, die möglicherweise nicht überlebensfähig wären, wenn es keine billigen Kredite oder Nullzinsen gäbe. In Zeiten niedriger Zinsen könnten Unternehmen und Projekte leichter Kredite aufnehmen, selbst wenn sie ansonsten nicht rentabel wären. Dies kann zu einer ineffizienten Allokation von Kapital führen, da Ressourcen in nicht produktive oder weniger produktive Bereiche fließen. Tendenziell erzeugt das eine Abwärtsspirale. Mit steigender Verschuldung wird immer mehr Geld benötigt, um die Schulden zu bedienen und staatliche Programme zu finanzieren. Dies erfordert eine zunehmende Kreditaufnahme und eine Erhöhung der Verschuldung. Seit 1980 frisst das Wachstum der Schulden das gesamte Wirtschaftswachstum auf. Schätzungen zufolge müssen in der Zwischenzeit aktuell 4 US-Dollar an Schulden aufgenommen werden, um einen US-Dollar Wirtschaftswachstum zu generieren. Mit anderen Worten, ohne Schulden hat es kein organisches Wirtschaftswachstum gegeben. Wir betreiben eine Fehlallokation von Kapital in ungeheurem Ausmaß. Eine von der Zentralbank induzierte Niedrigzinspolitik führt oft zu einer Fehlallokation von Kapital, da sie den natürlichen Prozess der Preisfindung auf den Finanzmärkten stört. Die niedrigen Zinssätze führen dazu, dass Kredite günstiger werden und daher mehr Unternehmer und Unternehmen geneigt sind, Kredite aufzunehmen und Investitionen zu tätigen. Im Prinzip sollte dies die Wirtschaft beleben. Das Problem entsteht jedoch, wenn die Zinssätze künstlich niedrig gehalten werden, unterhalb dessen, wie sie in einem freien Markt wären, was zu einer übermäßigen Kreditvergabe und Investitionen führt, besonders in nicht wirtschaftliche und risikoreiche Projekte. Die Liste an Unternehmen, auf die das zutrifft, könnte Bücher füllen. Denken Sie nur an all die Zombie-Firmen, die ohne billige Kredite schon längst nicht mehr existieren würden oder nie existiert hätten. WeWork, Nikola, Peloton, Pinterest, Lyft und viele mehr. Zombie-Unternehmen. Zombie-Unternehmen sind Firmen, die trotz finanzieller Probleme oder Schulden weiter bestehen, oft durch staatliche Unterstützung oder niedrige Zinsen. Sie erwirtschaften nicht genug Gewinn, um ihre Schulden zu begleichen, und blockieren Ressourcen, die sonst in wettbewerbsfähigere Unternehmen fließen könnten. Sobald die Zinsen dann steigen, gehen sie pleite. Auf diese Weise wird auch Humankapital künstlich gebunden und verrichtet unproduktive Arbeitsaufgaben. Fachkräftemangel? Ja, weil zu viele Menschen in Firmen arbeiten, die es in einem anderen Geldsystem erst gar nicht geben würde. Dieser Tage trifft das besonders auf den gesamten Tech-Sektor zu. Inflation. Wussten Sie, dass Sie täglich bestohlen werden? Kaum spürbar, aber doch erheblich. Die Täter heißen Inflation und Staat. Die Inflation ist das Ergebnis von Geldmengenausweitung. Sie trifft die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft zumeist am härtesten, da diese einen größeren Anteil ihres Einkommens für Grundbedürfnisse aufwenden müssen. Inflation kann auch vom Sparen abhalten und so zu mehr Konsum und einer größeren Ausbeutung von Ressourcen führen. Inflation wirkt hierbei wie eine versteckte Steuer. Während der Staat die Inflation dazu nutzt, den Wert seiner eigenen Schulden zu senken, werden Einkommen und Ersparnisse der Bürger immer weniger, ohne dass diese es wirklich merken. Sie haben auf dem Konto noch immer die gleiche Summe, jedoch ist sie in Wahrheit weniger wert. Der Staat hat sie ohne ihr Wissen heimlich besteuert. Die Auswirkungen davon sind vielfältig. Während die Inflation und die Lebenshaltungskosten steigen, stagnieren seit Jahren die realen Löhne, was besonders die Mittelschicht betrifft und sie schleichend verarmt. Auf dem Papier verdient sie dasselbe. Die wahre Kaufkraft sinkt aber stetig. Während in den 1970er Jahren in den USA bei einem Paar in weniger als 50% der Fälle beide arbeiten mussten, sind es heute fast 70%. Das Einkommen einer Person reicht immer weniger Paaren, um einen Haushalt zu finanzieren. Eine sinkende Geburtenrate mag vielfältige Gründe haben, Inflation und steigende Lebenshaltungskosten gehören jedoch mit Sicherheit dazu. Während 1950 die weltweite Geburtenrate noch bei 4,86 lag, liegt sie heute nur noch bei 2,32, Tendenz weiter fallend. Wenn beide Elternteile berufstätig sein müssen, bleibt automatisch weniger Zeit für die Familie. Inflation ist also nicht nur eine versteckte Steuer, sondern auch ein Dieb unserer Zeit. Inflation, der unsichtbare Zeitdieb. Lassen Sie uns etwas philosophisch werden. Zeit ist das wichtigste und knappste Gut, das wir haben. Zeit ist endlich und wir können sie nicht erschaffen. Arbeit ist im Wesentlichen ein Tausch von Zeit gegen Geld. Wenn wir zur Arbeit gehen, bieten wir unsere Zeit, unser Wissen und unsere Fähigkeiten an und erhalten im Gegenzug eine finanzielle Entlohnung. Jede Stunde, die wir arbeiten, wird zu einer bestimmten Geldmenge, die unser Einkommen darstellt. Auf diese Weise wandeln wir aktiv unsere Zeit, die wertvollste und knappste Ressource, die wir haben, in eine monetäre Form um. Sparen ist dann der Prozess, diese monetäre Form unserer Zeit für später zu speichern. Wenn wir Geld auf die Seite legen, speichern wir effektiv die Zeit, die wir in der Vergangenheit investiert haben, für zukünftige Bedürfnisse oder Wünsche. Das Geld auf unserem Bankkonto repräsentiert die Zeit, die wir bereits gearbeitet haben und für die wir noch nicht den entsprechenden Wert in Form von Waren und Dienstleistungen erhalten haben. In diesem Sinne ist Sparen eine Art Zeitkapsel. Jeder gesparte Euro repräsentiert einen Bruchteil unserer Vergangenheit, die Zeit, die wir in Arbeit investiert haben. Es ermöglicht uns, unsere Vergangenheit in Form von angesparter Zeit in die Zukunft zu transportieren, um sie dort zu nutzen. Im Film In Time, deine Zeit läuft ab, wurde eine faszinierende Dystopie präsentiert, in der Zeit buchstäblich zu Geld wird. Der Film spielt in einer Zukunft, in der Menschen genetisch so manipuliert sind, dass sie mit 25 Jahren aufhören zu altern, aber mit einer eingebauten Uhr ausgestattet sind, die ab diesem Alter nur noch ein Jahr läuft. Zeit wird zur Währung und Menschen arbeiten und handeln, um mehr Zeit zu bekommen und zu überleben. Die Hauptfiguren kämpfen darum, genügend Zeit zu verdienen, um ihre Existenz fortzusetzen. Diese Welt ist eine metaphorische Darstellung unserer eigenen, in der die Zeit, während der wir arbeiten, um Geld zu verdienen und unseren Lebensstandard zu halten, ständig unter der unsichtbaren Bedrohung der Inflation steht. Inflation, in diesem Fall repräsentiert durch die steigenden Lebenshaltungskosten, zum Beispiel die Kosten fürs Wohnen und für unsere Nahrungsmittel, kann als eine Form des Zeitdiebstahls gesehen werden. Menschen müssen mehr von ihrer Zeit, Arbeitsstunden aufwenden, um den gleichen Lebensstandard zu erhalten. Mit jedem Jahr, in dem die Preise steigen, stiehlt die Inflation einen Teil unserer Zeit, indem sie den Wert der Stunden, die wir gearbeitet haben, verringert. Es ist wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, dass Inflation, obwohl sie oft unbemerkt bleibt, einen signifikanten Einfluss auf unser Leben hat. Sie beeinflusst, wie viel wir arbeiten, wie viel wir sparen können und welche Ziele wir uns für die Zukunft setzen können. Das von den Zentralbanken als heiliger Gral ausgegebene Inflationsziel von 2% hat zur Folge, dass nach 40 Jahren Arbeitsleben 55% ihres Vermögens und damit ihrer gespeicherten Zeit zerstört wurden. Notenbanker rund um die Welt behaupten, 2% würden zur Preisstabilität beitragen. Das klingt nach Orwellschem Doppeldenk und ist logisch nicht nachzuvollziehen. Wir fragen uns, warum ist dies erstrebenswert? Und wann hören wir endlich mit diesem Wahnsinn auf? Bei 8% Inflation ist übrigens bereits nach 10 Jahren mehr als die Hälfte ihres angesparten Geldes bzw. ihrer Lebenszeit vernichtet worden. Wenn die Sparzinsen, die sie bei der Bank erhalten, oder die Rendite, die sie bei einer Investition erzielen, geringer sind als die Inflation, haben sie ihre Zeit im Grunde genommen in einen schmelzenden Eiswürfel verwandelt. Sie arbeiten den ganzen Tag für eine Fiat-Währung. Sie tauschen ihre Zeit, Energie und Expertise gegen einige Ziffern auf ihrem Bankkonto. Aber Notenbanker können einfach einen Knopf drücken und Billionen an Fiat-Währung aus dem Nichts erschaffen. Und wenn sie das machen, klauen sie ihnen damit ihre Kaufkraft, ihre geleistete Arbeit und ihre gespeicherte Zeit. Ihr eingefrorenes Zeitguthaben schmilzt dahin. Nun müssen sie noch mehr Zeit, Energie und Fachwissen aufwenden, um über Wasser zu bleiben. In diesem Sinne ist Inflation tatsächlich ein Dieb unserer wertvollsten Ressource, unserer Zeit. Ungleichheit. Das Erschaffen von frischem Geld und die damit einhergehende Inflation stiehlt nicht nur ihre Zeit, sondern führt gleichzeitig zu einer ständig wachsenden Ungleichheit. Vermögensungleichheit ist eine der großen sozialpolitischen Fragen unserer Zeit. Und bei kaum einem ökonomischen Thema werden so viele Nebelkerzen gezündet wie bei diesem. Wer ist schuld an der großen und immer weiter wachsenden Ungleichheit und dem zunehmenden sozialen Sprengstoff? Der Kapitalismus? Die Globalisierung oder doch die Deglobalisierung? Gierige Unternehmen und Investoren? In unserem Geld- und Finanzsystem gibt es in unseren Augen schon lange keine freien Märkte oder kapitalistische Marktmechanismen mehr. Vielmehr leben wir in einer Form des Finanzsozialismus, in dem verzweifelt versucht wird, die Weltwirtschaft mit Hilfe von Notenbanken zentral wie in der immer wieder gescheiterten Planwirtschaft zu steuern. Einer der Kollateralschäden davon ist die zunehmende Ungleichheit. Oder ist das vielleicht sogar ein willkommener Effekt? Die wachsende Ungleichheit bedeutet zwar, dass immer mehr Menschen verarmen, auf der anderen Seite profitiert aber eine kleine Gruppe Menschen vom Gelddrucken. Das Ganze erklärt sich mit dem Cantillon-Effekt, benannt nach dem Ökonomen Richard Cantillon. Der Begriff bezeichnet das Ungleichgewicht, das durch die ungleiche Ausbreitung neu geschaffenen Geldes in der Wirtschaft entsteht. Cantillon wurde Ende des 17. Jahrhunderts in Irland geboren und zog in jungen Jahren nach Frankreich. Dank seiner familiären und politischen Verbindungen hatte er das Glück, Bankbesitzer zu werden. Einen großen Teil seines späteren Vermögens verdiente er mit einem frühen Investment in die Mississippi Company, die französische Territorien in Nordamerika erschloss. Dank der französischen Regierung hatte das Unternehmen ein Monopol auf die Rechte für diese Erschließung. Im Gegenzug stimmte die Mississippi Company zu, die Schulden der französischen Regierung zu niedrigen Zinssätzen zu finanzieren. Mit anderen Worten, sie druckten Geld für die französische Regierung. Dieses Übereinkommen führte zur Entstehung der sogenannten Mississippi-Blase. Und als sie platzte, verloren viele französische Anleger Geld. Doch nicht zu Cantillon. Er kaufte seine Aktien zu einem frühen Zeitpunkt und verkaufte sie, bevor die Blase platzte. Aber er missbrauchte auch seine Position. Obwohl er glaubte, dass das Geschäft der Mississippi Company unsicher war und es eine spekulative Blase wurde, lieh er vielen Franzosen durch seine Bank Geld, damit sie in die Mississippi Company investieren konnten, zu hohen Zinssätzen. Und als die Blase platzte und diese Anleger ihr Geld verloren, kannte Cantillon kein Erbarmen beim Eintreiben ihrer Hochzinsdarlehen. Zu sagen, dass er danach nicht mehr sonderlich beliebt war, ist noch untertrieben. Er starb 1734 bei einem Hausbrand im Zuge eines Raubüberfalls. Cantillon hinterließ uns als Erbe eine wichtige Theorie, die heute sehr relevant ist. Vielleicht relevanter denn je. Der Grundgedanke des Cantillon-Effekts ist, dass neu geschaffenes Geld nicht gleichmäßig und sofort in der gesamten Wirtschaft verteilt wird. Es gelangt zuerst zu denjenigen, die sich in der Nähe der Geldquelle befinden, etwa Banken und Unternehmen, die Kredite aufnehmen oder Regierungen, die Staatsanleihen ausgeben. Diese Akteure können das neue Geld ausgeben, bevor es Inflation verursacht hat. Sie profitieren also von Kaufkraftgewinnen, während der Rest der Gesellschaft noch nicht von der Geldmengenausweitung profitiert hat. Wenn das neu geschaffene Geld schließlich in der breiteren Wirtschaft ankommt, sind die Preise inzwischen gestiegen. Inflation. Dies trifft besonders jene hart, die das neue Geld erst spät erhalten oder die über wenig oder gar kein Vermögen verfügen. Ihre Kaufkraft sinkt, während die der ersten Empfänger des neuen Geldes gestiegen ist. Der Cantillon-Effekt führt also dazu, dass Reichtum und Kaufkraft mehr und mehr bei denjenigen landen, die das neu geschaffene Geld zuerst erhalten. Die Verlierer in diesem Spiel sind diejenigen, die das neue Geld erst spät oder gar nicht erhalten. In der modernen Zeit zeigt sich der Cantillon-Effekt in den Vermögensmärkten. Wenn billiges Geld den Aktien- oder den Immobilienmarkt aufbläht, profitieren am meisten jene davon, die dem Geld am nächsten sind. Banken, Hedgefonds und andere Insider. Deswegen bestrafen Konjunkturpakete, quantitative Lockerungen und andere Formen der Geldschöpfung eigentlich den kleinen Mann. Da die erhöhte Geldmenge diese Vermögensklassen aufbläht, rücken sie für Kleinanleger zunehmend außer Reichweite. Bis Besitz zu etwas wird, das für die Eliten reserviert ist. Der Cantillon-Effekt stellt sicher, dass die Reichen reicher werden. Kurzum, wenn sie nahe an der Geldquelle sitzen, sind sie ein Profiteur vom Gelddrucken. Je weiter weg sie davon sitzen, umso mehr leiden sie darunter. Der Kapitalismus trägt keine Schuld daran, ganz im Gegenteil. In einer freien Wirtschaft mit einem gedeckten Geldsystem würde der Cantillon-Effekt nicht existieren. Wann immer jedoch die Ungleichheit in der Gesellschaft ein zu großes Ausmaß erreicht, bringt dies sozialen Sprengstoff mit sich. Selbst wenn der Mann auf der Straße noch nie von Richard Cantillon gehört hat, spürt er, dass das System zu seinem Nachteil funktioniert. Irgendwann ist der Kipppunkt erreicht und er greift, salopp gesagt, zur Mistgabel und versucht, das System zu ändern. Die Ungleichheit zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen hat in etwa ein Ausmaß erreicht wie kurz vor der Französischen Revolution. Was im Anschluss daran passierte, ist allgemein bekannt. Steuern, Umverteilung und alle anderen sozialistischen Maßnahmen zur angeblichen Bekämpfung der Ungleichheit können das Problem nicht lösen. Sie versuchen lediglich, die Symptome zu bekämpfen, zielen jedoch nicht auf die Wurzel des Problems ab. Auch eine gewaltsame Revolution dürfte dauerhaft nur wenig ändern. Es ist interessant, wie der jahrhundertlange Zyklus der Vermögenskonzentration fast perfekt, umgekehrt, mit dem jahrhundertlangen Zinszyklus übereinstimmte. Die Vermögenskonzentration von einigen wenigen erreichte ihren Höhepunkt während hoher Niveaus der systemweiten Verschuldung und niedriger Zinssätze. Und sie hatte ihren Tiefpunkt während Perioden niedriger Verschuldung und hoher Inflation und hoher Zinssätze. Summa summarum, in Zeiten von niedrigen Zinsen sieht man einen Vermögenstransfer von unten und der Mitte nach ganz oben. Die Konzentration von Vermögen bei immer wenigeren pervertiert und die 0,1% der Superreichen werden noch reicher und die unteren 90% ärmer. Was Richard Cantillon bereits vor 3 Jahrhunderten entdeckte, hat auch heute noch seine Gültigkeit. Die beste Bekämpfung der Ungleichheit ist ein Geldsystem, in dem der Cantillon-Effekt nicht mehr existiert und in dem nicht einige wenige Menschen die Geldmenge zu ihren Gunsten manipulieren können. Jeder muss investieren. Inflation und Geldentwertung haben tiefgreifende Auswirkungen auf die finanziellen Entscheidungen, die Menschen treffen. Dies zwingt sie in gewisser Weise dazu, Finanzspekulanten zu werden, unabhängig von ihrem Wissen oder ihrem Interesse an den Finanzmärkten. Sie können es sich nicht mehr leisten, ihr Geld einfach auf der Bank liegen zu lassen, da es sonst kontinuierlich an Kaufkraft verliert. Daher sehen sie sich gezwungen, in Aktien, Immobilien, Uhren und andere Vermögenswerte zu investieren, in der Hoffnung, ihre Kaufkraft zu erhalten oder sogar zu steigern. Dieses Phänomen führt nicht nur zu einer verstärkten Volatilität auf den Finanzmärkten durch mehr Teilnehmer und mehr Liquidität, sondern erhöht auch das Risiko für Einzelpersonen, die oft ohne ausreichende Kenntnisse und Erfahrung investieren. Da wir kein Geld haben, das eine Wertspeicherfunktion gut erfüllt, sondern nur eine Währung, ist es für die Menschen fast unausweichlich, an den Finanzmärkten aktiv zu werden. Wer sein Geld auf dem Konto lässt, verliert automatisch. Wer in das Finanzcasino geht, hat zumindest eine Chance, ein Gewinner zu werden. Dies führt zu weiteren Nebeneffekten, zum Beispiel im Immobilienmarkt. Immobilien sind schon lange nicht mehr nur ein Ort zum Wohnen, sondern auch ein Wertspeicher geworden. Vielleicht haben Sie schon einmal Berichte gelesen, dass in großen Metropolen wie New York, London oder Vancouver viele Immobilien leer stehen. Ihre Besitzer leben nicht selbst darin, sondern haben sie als Wertspeicher erworben. Die Folgen durch diese künstliche Nachfrage sind stark steigende Kosten für Wohnraum. Hätten wir ein Geldsystem, das eine Wertspeicherfunktion erfüllt, müsste niemand mehr auf Immobilien oder Aktienkurse spekulieren. Jeder könnte sein Erspartes in Form dieses Geldes anlegen und wüsste mit Sicherheit, dass es in der Zukunft seinen Wert noch immer besitzt. Die Möglichkeit des Investierens wäre nur optional für alle, die aktiv eine Rendite auf ihr Kapital suchen und daher bereit sind, bewusst die damit verbundenen Risiken einzugehen. Krieg. Kam es in der Geschichte zur Geldentwertung, lässt sich eine Gemeinsamkeit beobachten. Krieg. Es ist kein Geheimnis, dass Kriege teuer sind. Sie werden fast ausschließlich durch das Drucken von Geld oder das Aufnehmen von Schulden finanziert. Ein Prozess, der die wahren Kosten des Krieges verschleiert und ihn für die Öffentlichkeit weniger spürbar macht. Würden Kriege stattdessen durch direkte Steuereinnahmen finanziert, wäre ihre Dauer und ihr Ausmaß wahrscheinlich deutlich begrenzter. Denn auch die größten Befürworter könnten das Interesse an endlosen Konflikten verlieren, wenn diese mit ihrem eigenen Geld und hohen Steuern finanziert werden müssten. Das Aufblähen der Geldmenge ist eine Methode, die die Kosten von Kriegen im ersten Moment gut versteckt hält. Sie sind vor der breiten Öffentlichkeit verborgen und machen sich erst später durch Inflation bemerkbar. In der Vergangenheit wurden der Goldstandard und Währungsentwertungen oft aufgrund von Kriegen durchgeführt, um die enorme finanzielle Last zu tragen, die diese Konflikte mit sich bringen. Denken Sie in der jüngsten Vergangenheit nur an die extrem kostspieligen Kriege des Westens im Irak und in Afghanistan. Die Vereinigten Staaten konnten diese Kriege hauptsächlich durch das Ausleihen von Kapital aufrechterhalten. Dies war weitgehend möglich durch die Geldpolitik der Federal Reserve, die US-Notenbank, die die Zinssätze durch quantitative Lockerung relativ niedrig gehalten hat. Als Konsequenz erhöhten sich sowohl die Geldmenge als auch die Staatsschulden. Wir drucken buchstäblich Geld, um damit Kriege zu finanzieren. Ein hartes Geldsystem, das auf einer festen Geldmenge basiert und nicht manipuliert werden kann, untergräbt diese Möglichkeit und könnte dadurch zu mehr Frieden beitragen. In einem solchen System könnte der Staat lang andauernde und groß angelegte Kriege nur durch sehr unpopuläre Maßnahmen wie extreme Steuern oder sogar Enteignungen finanzieren. Dies würde die tatsächlichen Kosten eines Krieges stärker in den Vordergrund rücken und die Bevölkerung dazu zwingen, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen direkt zu tragen. Die Mehrheit der Bevölkerung hätte in einem harten Geldsystem wenig Interesse daran, Kriege zu finanzieren, die lediglich im Interesse einer kleinen Elite liegen. Machen wir uns nichts vor. Der Mensch würde wohl unter jedem Geldsystem Mittel und Wege finden, Kriege zu führen. Unser heutiges Geldsystem begünstigt es jedoch, lange und teure Kriege überhaupt erst finanzieren zu können. Wir werden niemals alle Konflikte verhindern können. Eine Veränderung im Geldsystem könnte jedoch die Häufigkeit und den Umfang von Kriegen verringern und so zu einer friedlicheren Welt beitragen. Ein dritter Weltkrieg wäre nur unter einem Fiat-Geldsystem möglich. Sollten wir nicht alles Erdenkliche versuchen, um dies zu verhindern? Umwelt. Es gibt einen Aspekt der Umweltproblematik, der selten bis gar nicht von Umweltaktivisten erwähnt wird. Möglicherweise, weil die größten Unterstützer der heutigen Umweltbewegung auch zu den größten Profiteuren eines ungedeckten Schuldgeldsystems gehören. An Freitagen sollten Umweltaktivisten also nicht nur vor den Parlamenten, sondern auch vor der Europäischen Zentralbank demonstrieren und sich ankleben. Ein ungedecktes Geldsystem ermöglicht es allen Akteuren, seien es Privatpersonen, Unternehmen oder Staaten, sich über die Maßen zu verschulden. Ein Kredit ist im Wesentlichen nichts anderes, als würde man sich von seinem zukünftigen Ich Geld leihen. Geld und Kaufkraft, die man in der Gegenwart nicht besitzt, borgt man sich quasi aus der Zukunft. Wenn Millionen von Menschen und Unternehmen dies gleichzeitig tun, führt das unweigerlich dazu, dass wir in der Gegenwart über unsere Verhältnisse leben. Wir verbrauchen weit mehr Ressourcen, als wir eigentlich dürften, und belasten damit auch die Umwelt weit mehr, als würden wir in einem System ohne Schuldgeld leben. Die Lösung für dieses Problem liegt nicht in der Einschränkung der Nutzung von Ressourcen und fossilen Energieträgern durch Gesetze und Zwangsmaßnahmen. Vielmehr würde sich der Verbrauch dieser Ressourcen unter einem anderen Geldsystem normalisieren. Im jetzigen Geldsystem kommt es zu Fehlallokationen und damit erheblichen Nachteilen für die Umwelt. Zusätzlich erfordert ein auf Schulden basierendes System ein konstantes Wirtschaftswachstum, um alte Schulden und Zinsen zurückzahlen zu können. Dieser Wachstumszwang hat per se nichts mit dem Kapitalismus zu tun, sondern ist eine direkte Folge eines Geldsystems, das ständiges Wachstum erfordert. Es ist an der Zeit, dass wir diese Dynamik erkennen und nach nachhaltigen Alternativen suchen, die sowohl unsere Wirtschaft als auch unseren Planeten schützen können. Kennen Sie das Experiment, in dem ein Kind entweder jetzt sofort einen Bonbon haben kann oder 10 Bonbons erhält, wenn es sich 10 Minuten geduldet? Hierbei geht es um Selbstregulation und Zeitpräferenz. Zeitpräferenz ist ein Konzept aus der Wirtschaftswissenschaft, das die Neigung eines Individuums beschreibt, sofortige Belohnungen gegenüber zukünftigen Belohnungen zu bevorzugen. Es ist ein Maß dafür, wie sehr jemand den Konsum in der Gegenwart dem Konsum in der Zukunft vorzieht. Reife ist ein Zeichen für die Fähigkeit, für die Zukunft zu planen. Zeitpräferenz bezeichnet das relative Abwägen zwischen der Befriedigung eines Bedürfnisses im gegenwärtigen Moment und dem Aufschieben für die langfristige Zukunft. Anders ausgedrückt geht es um kurzfristiges versus langfristiges Denken. Eine hohe Zeitpräferenz bedeutet, dass jemand einen starken Drang hat, im Hier und Jetzt zu konsumieren und weniger Wert auf zukünftigen Konsum oder zukünftige Belohnungen legt. Eine niedrige Zeitpräferenz hingegen zeigt mehr Geduld und ein größeres Interesse an zukünftigen Vorteilen oder Belohnungen. Solche Personen sind eher bereit, gegenwärtigen Konsum hinauszuzögern oder zu opfern, um zukünftige Vorteile zu erzielen, wie zum Beispiel durch Ersparnisse oder Investitionen. Eine Währungsabwertung führt zu einer Veränderung der Zeitpräferenz. Die Menschen neigen dann dazu, die Gegenwart der Zukunft vorzuziehen. Diese Verhaltensänderungen innerhalb der Gesellschaft bedingen kurzfristiges Denken und sofortigen Konsum statt langfristiger Planung und der Motivation zum Sparen. Eine Gesellschaft mit einer hohen Zeitpräferenz zieht das Feiern und Partymachen dem Gründen einer Familie vor, das Fernsehen dem Lesen eines Buches, das Geldausgeben dem Sparen und die kurzfristige Ausbeutung der Umwelt der langfristigen Pflege. Ein Baum ist schnell gefällt und zu Feuerholz verarbeitet. Einen neuen Baum hingegen zu pflanzen und sein Wachstum zu begleiten, dauert Jahrzehnte. Unser Fiat-Geldsystem erzieht uns zu einer hohen Zeitpräferenz, die durchwegs mit großen Nachteilen für unsere Gesellschaft und unseren Planeten einhergeht. Ein anderes Geldsystem kann zu einer veränderten Zeitpräferenz führen und damit zu einer prosperierenden Gesellschaft, die eine Kultur des Sparens, Investierens und der langfristigen Planung fördert. Altersarmut. In den wohlhabenden westlichen Staaten wird Altersarmut zunehmend ein Problem. Sie ist regelrecht grassierend in den USA. Dort müssen ältere Menschen immer länger arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Teilweise sieht man über 80-Jährige an Tankstellen, in Fastfood-Restaurants, als Gärtner oder Poolreiniger arbeiten. Zudem beziehen immer mehr Menschen sogenannte Food Stamps, also Lebensmittelmarken. Das ist ein absolutes Armutszeugnis für die reichen USA. Auch in Deutschland wird Altersarmut in den nächsten Jahren ein massives Problem werden. Die durchschnittliche Rente beträgt hierzulande 1.550 Euro. Ein Großteil der deutschen Rentner erhält weniger. Davon lässt sich in vielen Städten nicht einmal die Miete bezahlen. Frauen bekommen im Schnitt nur 1.300 Euro. Sich für Nachwuchs zu entscheiden und ihn großzuziehen, wird in unserem System mit einer geringeren Rente bestraft. Klar ist, dass sich die Renten nicht einfach aufbessern lassen durch ein Mehr an Arbeit. Denn im Ruhestand sind die Menschen altersbedingt weniger leistungsfähig. Mehr als eine geringfügige Beschäftigung schaffen viele nicht. Zwangsläufig führt das vergleichsweise niedrige Rentenniveau bei einer galoppierenden Inflation aber zu weniger Kaufkraft. Oder anders gesagt, zu einem handfesten Problem mit der Altersarmut, das Frauen sogar noch stärker betrifft als Männer. Einerseits müssen wir dringend Reformen umsetzen, um Müttern die Elternzeit voll anzuerkennen und sie nicht im Alter zu benachteiligen. Andererseits wird aber ein Eingriff ins Geldsystem, der das Inflationsproblem behebt, eine viel wirkungsvollere Maßnahme sein, die Altersarmut einzudämmen. Wie aufgezeigt, tendiert unser inflationäres Geldsystem dazu, uns durch Kaufkraftverlust zu enteignen. Das heißt, man hat im Alter weniger zur Verfügung, was bei steigenden Kosten zur Verarmung führt. Parallel ist das Rentensystem durch eine schlechte Demografie und eine schlechte Migrationspolitik nicht nachhaltig. Spätestens mit dem Renteneintritt der Boomer-Generation wird das Rentensystem entweder kollabieren oder durch Reformen nur noch ein Schatten seiner selbst sein. Zuletzt wurden 111,9 Milliarden Euro im Bundeshaushalt in das Rentensystem quersubventioniert. Gesundheit. Die erwähnte hohe Zeitpräferenz unserer Gesellschaft führt dazu, dass wir eher dazu neigen, kurzfristige Belohnungen wie Fastfood, Süßigkeiten und andere stark verarbeitete ungesunde Lebensmittel zu wählen, anstatt langfristig in unsere Gesundheit zu investieren. Das hat dazu geführt, dass Übergewicht bei Menschen seit 1970 weltweit dramatisch zugenommen hat. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Prävalenz von Übergewicht und Fettleibigkeit sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen signifikant erhöht. Hier sind einige wichtige Punkte zur Entwicklung des Übergewichts seit den 1970er Jahren. Erstens, weltweiter Anstieg. Die Zahl der übergewichtigen Menschen ist weltweit stark angestiegen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich die Prävalenz von Übergewicht und Fettleibigkeit seit 1975 mehr als verdoppelt. Die Zahl der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen hat sich weltweit in den letzten 40 Jahren verzehnfacht. Zweitens, Ernährungsgewohnheiten. Die Ernährungsgewohnheiten haben sich ebenfalls stark verändert. Der Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, Fastfood und zuckerhaltigen Getränken ist drastisch angestiegen. Gleichzeitig hat der Verzehr von frischem Obst, Gemüse und gesunden Lebensmitteln abgenommen. Eine unausgewogene Ernährung mit einem hohen Anteil an Kalorien, Zucker und Fett trägt zur Gewichtszunahme bei. Drittens, Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln. Die Verfügbarkeit von billigem, kalorienreichem und ungesundem Essen hat zugenommen. Schnellrestaurants und Lebensmittelgeschäfte bieten eine Vielzahl energiereicher Lebensmittel an, die oft arm an Nährstoffen sind. Dies führt zur Überernährung und Gewichtszunahmen bei gleichzeitiger Mangelversorgung. Mit Übergewicht belasten wir sowohl unsere eigene Lebensqualität als auch massiv die Sozial- und Gesundheitssysteme. Zugegeben, die Gründe für eine ungesunde Ernährung und Übergewicht mögen vielfältig sein, die Auswirkungen unseres Geldsystems sind jedoch nicht zu übersehen. Die Möglichkeit, Geld zu drucken, erlaubt es Regierungen, verschiedene Programme und Subventionen zu finanzieren. Dies schließt auch Subventionen für die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion ein. So können bestimmte Nahrungsmittel zu niedrigeren Preisen produziert und verkauft werden. Kurzfristig mag das ein Erfolg sein. Mittelfristig sind Subventionen aber selten eine gute Idee. Die Subventionierung von Lebensmitteln kann dazu führen, dass bestimmte Lebensmittel, die oft als preisgünstige Optionen angesehen werden, übermäßig konsumiert werden. Diese Lebensmittel sind häufig stark verarbeitet, zucker- und fettreich, aber arm an Nährstoffen. Dadurch wird die Qualität der Ernährung beeinträchtigt und ernährungsbedingte Gesundheitsprobleme nehmen zu. Das Fiat-Währungssystem begünstigt darüber hinaus große landwirtschaftliche Betriebe und Lebensmittelkonzerne, die auf kostengünstige Massenproduktion ausgerichtet sind, anstatt auf Qualität und Nachhaltigkeit. Große Lebensmittelkonzerne dominieren den Markt und beeinflussen die Angebotspalette stark. Das Ergebnis ist eine Standardisierung von Lebensmitteln, die oft auf Kosten der Nährstoffdichte und Qualität geht. Tatsächlich waren 2022 Agrarsubventionen mit 450 Milliarden Euro der größte Posten im EU-Haushalt. Laut einer Auswertung der Daten erhielt das oberste Prozent der Empfänger fast ein Viertel aller Subventionen, also mehr als 12 Milliarden Euro oder knapp 30.000 Euro pro Betrieb im Monat. Die gesamte untere Hälfte der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe und Landwirte zusammen bekam dagegen weniger als 4 Milliarden Euro. Das sind gerade einmal 200 Euro pro Betrieb im Monat. Das ist ein Praxisbeispiel für den besagten Cantillon-Effekt für Macht, Missbrauch und Korruption, also Umverteilung von unten nach oben. Ein weiterer Nebeneffekt des Geldschöpfens und der Subventionierung von Lebensmitteln besteht darin, dass die tatsächliche Inflation und die steigenden Lebensmittelpreise oft in offiziellen Inflationsindizes wie dem Verbraucherpreisindex CPI nicht vollständig reflektiert werden. Regierungen können dazu neigen, die Auswirkungen der Inflation auf die Preise zu minimieren, um eine günstigere Darstellung der wirtschaftlichen Lage zu erreichen. Dies kann dazu führen, dass die tatsächlichen Kosten für Lebensmittel und die wahre Inflation unterschätzt werden. Finanzsystem. Das Finanzsystem übt eine enorme Macht aus, die oft sogar größer ist als die der Regierungen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass Privatbanken für einen Großteil der Geldschöpfung verantwortlich sind und Geld der Grundbaustein unserer Zivilisation ist. Dies gibt privaten Banken automatisch eine unglaubliche Macht. Diese Macht führt dazu, dass Banken too big to fail, also systemrelevant werden. In ihren Möglichkeiten zur Geldschöpfung sind sie kaum eingeschränkt, aber im Falle eines Ausfalls müssen sie dann von den Steuerzahlern gerettet werden. Dieses Phänomen bedeutet, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden. Dies ist keine Form von Kapitalismus mehr, sondern eine Art Finanzsozialismus. Im Kapitalismus würden Banken nicht vom Staat gerettet werden. In dieser Konstellation wird die Politik zum Spielball der Großbanken, die sich durch ihre künstlich aufgeblähten Bilanzen gleichzeitig politischen Einfluss erkaufen können. So werden die demokratischen Prozesse und die Machtbalance in einer Gesellschaft untergraben, da diese Banken in der Lage sind, politische Entscheidungen zu ihren Gunsten zu beeinflussen, indem sie die Politik einfach erpressen. Wenn wir scheitern, bricht alles zusammen. Es ist daher entscheidend, dieses Problem zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Macht der Banken zu beschränken und das Gleichgewicht im Finanzsystem wiederherzustellen. Boom-Bust-Zyklen. Der Boom-Bust-Zyklus, auch als Konjunkturzyklus bekannt, ist ein fundamentaler Bestandteil der österreichischen Schule der Wirtschaft, insbesondere bei Ludwig von Mises. Der Zyklus beginnt mit einem Boom, einer Phase des Wirtschaftswachstums, der oft durch eine expansive Geldpolitik, das Gelddrucken und niedrige Zinssätze gefördert wird. Die niedrigen Zinssätze erleichtern die Kreditaufnahme und fördern Investitionen, sowohl von Unternehmen als auch von Verbrauchern, was die Wirtschaft ankurbelt. Das Problem, das Mises identifiziert, ist, dass diese Phase des Wirtschaftswachstums oft auf künstlich niedrigen Zinssätzen basiert, die nicht die tatsächlichen Marktbedingungen widerspiegeln. Dies führt zu einer Fehlallokation von Ressourcen und zu Investitionen in Projekte, die sich als unprofitabel erweisen würden, wenn die Zinsen auf ein natürliches Niveau stiegen. Wenn die Zentralbank schließlich die Zinssätze anhebt, um die Inflation zu bekämpfen oder um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden, kommt es zu einer Bereinigung, in der die nicht nachhaltigen Investitionen aufgedeckt werden. Dieser Prozess kann schmerzhaft sein und zu einem wirtschaftlichen Bust oder Abschwung führen, in dem Unternehmen scheitern, die Arbeitslosigkeit steigt und das Wirtschaftswachstum verlangsamt oder sogar negativ wird. In diesem Sinne können Gelddrucken und künstlich niedrige Zinssätze einen Boom-Bust-Zyklus auslösen, indem sie eine Phase des ungesunden Wachstums fördern, die schließlich in einem Abschwung endet. Mises und die österreichische Schule argumentieren daher für eine freie Marktwirtschaft, in der die Zinsraten durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, anstatt von der Zentralbank manipuliert zu werden. Keine kreative Zerstörung. Der österreichische Ökonom Josef Schumpeter, einer der herausragendsten ökonomischen Denker des 20. Jahrhunderts, prägte den Begriff der kreativen Zerstörung in Bezug auf das Wirtschaftssystem. Laut Schumpeter ist kreative Zerstörung der Prozess, bei dem alte, ineffiziente Unternehmen und Praktiken durch innovative und effizientere ersetzt werden. Dieser ständige Wandel und Fortschritt ist das Herzstück des kapitalistischen Systems und führt zu einem allgemeinen Anstieg des Wohlstands und der Produktivität. Allerdings hat die weltweite Politik der Notenbanken seit der Finanzkrise von 2008 oftmals den Prozess der kreativen Zerstörung untergraben. Durch Rettungspakete und andere Formen der finanziellen Unterstützung wurden Unternehmen, die sonst wahrscheinlich aufgrund ihrer ineffizienten Betriebsweise gescheitert wären, am Leben gehalten. Das Resultat dieser Politik ist die Schaffung von sogenannten Zombie-Unternehmen. Firmen, die oft hochverschuldet und gerade so in der Lage sind, genug Einnahmen zu generieren, um ihre laufenden Schulden zu bedienen, aber nicht in der Lage, produktive Investitionen zu tätigen. In einer effizient funktionierenden Wirtschaft würden solche Unternehmen wahrscheinlich aus dem Markt gedrängt werden, um Platz für effizientere Unternehmen zu machen. Wir können diese Dynamik mit Waldbränden in der Natur vergleichen. Trotz ihrer augenscheinlichen Zerstörung spielen Waldbrände eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung der Gesundheit von Ökosystemen. Sie entfernen abgestorbenes und trockenes Gestrüpp, das sich sonst ansammeln und ein noch größeres Feuerrisiko darstellen würde. Wenn dieses Gestrüpp beseitigt ist, entsteht Raum für neues Wachstum, was letztlich zu einem vitalen, widerstandsfähigen Ökosystem führt. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Vorgehen in Kalifornien. Ähnlich wie die Notenbanken haben die Behörden dort Waldbrände in den letzten Jahren schnell gelöscht, um sicherzustellen, dass sie nicht außer Kontrolle geraten. Als Ergebnis durfte das Gestrüpp von Jahr zu Jahr anwachsen. Es fand keine kreative Zerstörung im Wald mehr statt. Als eine Reihe von Blitzen 2000 Brände auslöste, verwandelte das Gestrüpp einige von ihnen in große Feuersbrünste. Die Los Angeles Times schrieb im Jahr 2008 in einer großen Serie über Waldbrände: Die langjährige Kampagne der Regierung zur Eindämmung von Waldbränden hat das Problem paradoxerweise verschlimmert. Indem die Forstverwaltung die meisten Waldbrände so schnell wie möglich gelöscht hat, hat sie die natürliche Reinigungskraft der Natur behindert. Die häufigen gutartigen Brände, die einst die Kiefernwälder der Sierra Nevada und des Südwestens aufräumten. Jetzt sind die Wälder mit dichtem Wachstum und toten Ästen verwirrt. Wenn Brände ausbrechen, explodieren sie oft regelrecht. Ähnlich wie das Eingreifen der Behörden in Kalifornien führen die Eingriffe der Notenbanken zu demselben Ergebnis. Es findet keine kreative Zerstörung mehr statt, was die Probleme nur verschlimmert. Im Kapitalismus ist die wichtigste Regel, dass jeder Teilnehmer gewinnen, aber auch verlieren darf. Gute Geschäftsentscheidungen können nur getroffen werden, wenn die Hoffnung auf Gewinn durch die Angst vor Verlust ausgeglichen wird. Wird Letzteres durch die Notenbanken künstlich beseitigt, funktioniert das System nicht mehr und steuert unweigerlich in die Katastrophe. Früher oder später werden die Zombiefirmen kollabieren und Kreditblasen platzen, allerdings in einem vielfach größeren Ausmaß, als das ohne das Einschreiten von Notenbanken der Fall gewesen wäre. Ohne kreative Zerstörung gibt es keinen Kapitalismus. Leben wir also überhaupt noch im Kapitalismus? Oder ist es in Wahrheit eine Form von Finanzsozialismus, die für viele der heutigen Probleme verantwortlich ist? Ausufernder Staatsapparat. Über die letzten Jahrzehnte beobachten wir in einem Großteil der westlichen Länder einen ständig wachsenden und ausufernden Staatsapparat. Mit billigem Geld und niedrigen Zinsen wird es für den Staat einfacher und attraktiver, Schulden aufzunehmen. Dies führt oft zu erhöhten Staatsausgaben, einer erhöhten Staatsquote und einer Expansion des öffentlichen Sektors. Strukturen werden dadurch immer ineffizienter und bürokratischer. Wer in Deutschland schon mal ein Unternehmen gründen wollte oder seine Steuererklärung selbst macht, kann ein Lied davon singen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass in Zeiten des billigen Geldes und niedriger Zinsen die öffentlichen Ausgaben steigen und damit die Kontrolle und Rechenschaftspflicht der Regierungen abnehmen. Dies schafft eine Atmosphäre, in der Vetternwirtschaft und Korruption gedeihen können. Zudem verschwimmt mit der Ausweitung der Staatsausgaben und dem leichten Zugang zu Kapital oft die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Dies kann zu Interessenkonflikten führen und Möglichkeiten für unethisches Verhalten und Korruption schaffen. All das konnten wir zuletzt im eigenen Land live miterleben, im Zuge des Agora-Skandals im Bundeswirtschaftsministerium um Patrick Reichen, dem Maskenskandal oder dem verfassungswidrigen Haushalt der Ampelregierung. Und wenn eine neue staatliche Stelle erst einmal geschaffen ist, fällt sie später in den seltensten Fällen wieder weg. Durch die Zunahme an staatlichen Mitarbeitern ist allerdings kaum eine Besserung des Systems nachzuweisen. Oder können Sie einen Bereich nennen, in dem sich aufgrund der Rekordmarke von 30.000 Regierungsbeamten etwas zum Positiven gewandelt hätte? Die Bürokratie tendiert dazu, immer mehr Stellen zu schaffen und sich auszuweiten. Schon 1955 erkannte dies der britische Historiker Cyril Northcote Parkinson und kreierte das nach ihm genannte Parkinson'sche Gesetz zum Bürokratiewachstum, welches aus zwei Punkten besteht. Jeder Angestellte wünscht, die Zahl seiner Untergebenen, nicht jedoch die Zahl seiner Rivalen zu vergrößern. Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit. Nehmen wir beispielsweise die Zahl der EZB-Mitarbeiter. Seit Einführung des Euros hat sie sich fast verzehnfacht auf aktuell 3.500 Angestellte. Die Qualität des Euros ist im selben Zeitraum ebenso schnell gesunken. Siehe Abbildung 9. In den USA sehen wir exakt dasselbe Bild. Während die Anzahl der Mitarbeiter im produzierenden Gewerbe, also die Menschen, die etwas Nützliches herstellen, für das andere Menschen Verwendung haben, seit Jahrzehnten rückläufig ist, steigt die Staatsquote unaufhörlich. In einer gesunden Gesellschaft brauchen wir sowohl produktive Tätigkeiten in der freien Wirtschaft als auch effiziente Verwaltungsstrukturen im öffentlichen Sektor. Demokratieverfall. Das billige Geld führt in zweierlei Hinsicht zu einem Demokratieverfall. Zum einen profitieren große Unternehmen durch den Cantillon-Effekt davon. Sie setzen das Geld wiederum für Lobbyismus ein, um die Politik nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Es ist also kein Wunder, dass die Zahl der Lobbyisten in Brüssel seit Jahren stark ansteigt. Zum anderen können sich Politiker mit billigem Geld natürlich auch die Gunst der Wähler kaufen. Wer stimmt schon gegen den Politiker, der ein bedingungsloses Grundeinkommen, höhere Renten oder sonstige Geschenke durch den Staat verspricht? Vordergründig klingt das immer toll, doch hintenrum zahlen wir alle durch Inflation, Geldentwertung und die anderen hier aufgelisteten Faktoren dafür. Die gestörte Zeitpräferenz macht übrigens auch vor der Politik nicht Halt. Statt langfristig in Bildung, Infrastruktur und Ähnliches zu investieren, erkauft man sich die Wählergunst dank billigem Geld und niedrigen Zinsen mit kurzfristigen Sozialgeschenken. Ohne billiges Geld wäre Schluss damit.